Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Keine russische Flagge, keine russische Hymne und auch keine russischen Athletinnen und Athleten, außer die, die bewiesen haben, dass sie wirklich nicht gedopt haben. So sollen Weltmeisterschaften und Olympische Spiele stattfinden in den kommenden 4 Jahren, wenn es nach der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA geht. Die WADA will damit Russland für das systematische staatliche Dopingsystem bestrafen. Die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA legt dagegen jetzt Einspruch ein. Sabine mit den Einzelheiten.
Der Aufsichtsrat der russischen Anti-Doping-Agentur erklärte zur Begründung, dass es in Bezug auf das WADA-Urteil entscheidende Differenzen gäbe. Man stände aber weiterhin in Kontakt mit allen Organisationen, auch mit der WADA. Jetzt bereite man einen Brief vor, der innerhalb der kommenden 2 Wochen bei der WADA eingehen werde. Damit hält die russische RUSADA die gewährte Einspruchsfrist von 21 Tagen. Und es kommt vor dem Sportgerichtshof Kass in Lausanne zu einem Berufungsverfahren. Ob dieses Verfahren allerdings zugunsten Russlands ausfällt, bezweifeln Experten, vor allem, weil Russland bereits ein jahrelanges systematisches Doping nachgewiesen werden konnte. Auf seiner heutigen Jahrespressekonferenz hatte sich auch der russische Präsident Putin zum Thema geäußert. Dabei bewertete er die Entscheidung der WADA, alle russischen Sportler von internationalen Wettkämpfen auszuschließen, als ungerecht, weil sie die Sportler damit zum wiederholten Male bestrafe. Das widerspräche jedem Rechtsverständnis. Außerdem sprach er sich dagegen aus, dass die Strafe kollektiv verhängt werde. Gleichzeitig sicherte Wladimir Putin zu, dass sich Russland für einen sauberen Sport im Land einsetze und bei der Aufklärung der Vorwürfe helfe. Betonte dann aber: Mir scheint, dass alles, was ich gerade gesagt habe, Grund genug ist zu schließen, diese Entscheidung hat leider wieder eine politische Komponente. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hatte vor etwa 10 Tagen beschlossen, zu internationalen Wettkämpfen nur einzelne, nicht gedopte Athleten und nur unter weißer Fahne zuzulassen. Dem zugrunde liegt ihr aktueller Verdacht, dass nicht nur bei den Dopingproben, sondern auch in der Datenbank manipuliert worden sei. Als dieser Verdacht bekannt wurde, machte der Direktor der RUSADA einen ungewöhnlichen Schritt und sprach vom Abgrund, den der russische Sport jetzt herunterfalle und dass die staatlichen Behörden mit ihrem Verhalten selbst den schweigenden Beweis für die Dopingvorwürfe lieferten.
Aus Moskau, Sabine Stöhr. Der Chef der amerikanischen Anti-Doping-Agentur Travis Tigard hat die Entscheidung Russlands kritisiert. Russland weigere sich damit erneut, Verantwortung zu übernehmen, sagt Tigard in einem Statement. Er hoffe, dass der Kass so unabhängig und mutig sei und die Sperre durchsetze. Aber nicht nur in Russland wird gedopt. Anfang des Jahres haben Ermittler aus Deutschland und Österreich 5 Langläufer bei der WM in Seefeld festgenommen. Beim Österreicher Max Hauke steckte die Nadel sogar fürs Blutdoping noch im Arm. Die Spur zu den Hintermännern führt nach Deutschland, genauer Erfurt. Dort haben die Ermittler den Sportarzt Marc S. festgenommen. Auf ihn und seine Helfer wartet nun der Prozess. Stefan Hauch.
Die Staatsanwaltschaft München hat gegen den Erfurter Sportarzt Marc S. und 4 seiner Helfer Anklage wegen gewerbsmäßiger Anwendung verbotener Dopingmethoden und wegen des Verdachts gefährlicher Körperverletzung erhoben. Im Februar dieses Jahres war bekannt geworden, dass der Sportarzt seit 2011 das Blutdoping von mindestens 23 Rad- und Wintersportlern organisiert hatte und dies zu einer lukrativen Einnahmequelle entwickelt hatte. Zudem soll Marc S. 2017 einer Sportlerin ein neues, noch nicht ausreichend getestetes Präparat verabreicht haben. Das führte zu deutlichen Nebenwirkungen. Die Fälle waren unter dem Namen Operation Adalas bekannt geworden. 2 der 5 Angeschuldigten befinden sich seit März in Untersuchungshaft. Bei 3 wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Die Anklageschrift umfasst 145 Seiten. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens und damit die mögliche Terminierung hat das zuständige Landgericht München noch nicht entschieden.
Für die deutschen Biathleten läuft dieser Winter bis jetzt noch nicht optimal. Bei den ersten 2 Weltcups haben Arndt Pfeiffer, Benedikt Doll und Co. nicht gut genug geschossen und sind nicht schnell genug gelaufen, um auf dem Podest zu landen. Aber heute, da siegt Benedikt Doll im Sprint von Le Grand Bornau. Erich Wartusch berichtet.
Hätte Benedikt Doll schon am Morgen gewusst, was ihn am Nachmittag erwartet, dann wäre er vielleicht mit etwas besserer Laune aufgestanden.
Ich muss sagen, heute Morgen war es wieder für mich so ein bisschen schwierig, die Motivation zu finden und die Lust. Aber ich habe mir dann gesagt, jetzt lauf ich einfach los. Und ja, dass es jetzt so ein erfreuliches Ende nimmt, hätte ich nicht gedacht.
Das erfreuliche Ende, nämlich der erste Sieg des Schwarzwälders im Weltcup, ließ auch seine Teamkollegen wie Philipp Horn strahlen.
Da gibt es nur zu sagen, Chapeau, das war ein ganz starkes Rennen heute. Mit 0 Fehlern durchzukommen, das schafft der Benni auch nicht alle Tage, dass er gut laufen kann, wissen wir alle. Und ich denke, das ist schon ein ganz besonderer Tag für ihn heute.
Schon einmal durfte Doll ganz oben rauf bei der Siegerehrung. Aber das war vor 2 Jahren bei der Weltmeisterschaft. Im Weltcup war ihm dieses Kunststück noch nie gelungen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns Männern ist halt auch eine Podestplatzierung so viel wert wie ein Weltcupsieg. Es waren dann halt einfach an dem Tag vielleicht mal 2 andere besser. Das hat man nicht immer selber in der Hand. Und so wie heute hat man ja auch gesehen, man muss auf Fehler von Johannes Thingnes-Bø hoffen, um selber dann die Chance nutzen zu können.
Der fast unbesiegbare Norweger wurde heute nur Vierter, weil er 2-mal in die Strafrunde musste. Doch auch er zog den Hut vor Doll.
A big race from him, shooting clean, skiing fast. It's quite a good race from him, a good performance.
Großes Rennen, große Leistung, mehr brauchte der Skandinavier auch nicht zu sagen. Über einen Tag, an dem für Benedikt Doll einfach alles zusammenpasste. Und auch noch die Sonne vom Himmel lächelte. Spätestens jetzt dürften die deutschen Biathleten in diesem Winter angekommen sein.
Aus Frankreich, Erich Wartosch. Die SG Flensburg-Handewitt hat 2-mal in Folge die deutsche Handballmeisterschaft gewonnen. Aber in dieser Saison straucheln die Flensburger, vor allem auch gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. So auch heute. Die SG verliert gegen den Vorletzten, die Eulen Ludwigshafen, mit 25:23. Nutznießer, der THW Kiel, der Tabellenführer, gewinnt zu Hause gegen Balingen 36:26. Moritz Kühn.
Es war ein hochverdienter Sieg für die Kieler, die dem Aufsteiger Balingen von Beginn an keine Chance ließen. Schon nach einer guten Viertelstunde lag der deutsche Rekordmeister mit 6 Toren vorne. Bis zur Halbzeit baute der THW die Führung auf 19:10 aus. Auch dank einer hervorragenden Abwehrarbeit und einem überragenden Torhüter Dario Quenstedt. Nach dem Seitenwechsel spielten die Kieler weiter im Stile einer Spitzenmannschaft. In der Offensive trafen sie nach Belieben und bauten zunächst den Vorsprung weiter aus. Angeführt von einem herausragenden Spielmacher Steffen Weinhold. Am Ende ließ es der THW etwas austrudeln und gewinnt souverän mit 36:26 gegen Balingen. Durch den Erfolg bleibt der THW Tabellenführer und hat als einziges Team weiterhin nur 6 Minuspunkte auf dem Konto.
Aus Kiel, Moritz Kühn. Erster Verfolger der Kieler ist nach der Niederlage von Flensburg nun Hannover-Burgdorf. Die Recken siegen nach schwacher erster Halbzeit am Ende mit 29:25 gegen Erlangen. Burkhard Tillner.
Die TSV Hannover-Burgdorf gewann nach einer spektakulären Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt mit 29:25 gegen HC Erlangen. Die Gäste dominierten die erste Hälfte nach Belieben. Die Recken aus Hannover fanden kein Mittel gegen den starken Rückraum der Gäste. So hieß es zur Pause 11:16. Einen wirkungsvollen Torwartwechsel. Ebner kam für Lesniak bei Hannover-Burgdorf. Und 18 Minuten 30 Sekunden später gelang der TSV der Ausgleich, dem schnell die Führung folgte. Und diese wurde kontinuierlich ausgebaut. Daran konnte auch Gästetorwart Carsten Lichtlein, der sein 626. Bundesligaspiel absolvierte, nichts mehr ändern. Am Ende stand ein verdienter 29:25 Erfolg der Recken, die lange brauchten, bis sie spät ihre Heimstärke demonstrierten.
Burkhard Tillner aus Hannover. Und mit diesen 626 Bundesligaspielen ist Torhüter Carsten Lichtlein übrigens nun der Spieler, der in der Geschichte der deutschen Handballliga am meisten Spiele absolviert hat. Auch die Füchse Berlin bleiben obendran durch einen 32:27 Sieg gegen Wetzlar. Johannes Mohren berichtet.
Einen harten Brocken hatten die Füchse erwartet und Wetzlar erwies sich als genau dieser. In einer engen, einer kämpferischen Partie lagen die Berliner stets vorne, doch selbst bei einer 6-Tore-Führung des Teams von Wladimir Petkovic zu Beginn der zweiten Hälfte gaben die Wetzlarer nicht auf. So brauchte es in der Schlussphase auch die Paraden des jungen Keepers Frederik Gentz, um zu verhindern, dass es noch einmal spannend wurde. 32:27 gewannen die Füchse am Ende souverän gegen den Tabellen-9. Wetzlar und sind nach dem 8. Heimsieg in Folge mittendrin in der Spitzengruppe der Handball-Bundesliga.
Aus Berlin Johannes Mohren und mittendrin in der Spitzengruppe heißt Platz 5 mit genauso vielen Minuspunkten wie Flensburg und die Rhein-Neckar-Löwen auf den Plätzen 3 und 4. Die Löwen haben ihr Spiel heute Abend gegen Nordhornlingen mit 32:28 gewonnen. In der Fußball-Bundesliga beginnt morgen der letzte Spieltag der Hinrunde. Eine Hinrunde, die für den selbsternannten Meisterschaftskandidaten Borussia Dortmund holprig verlaufen ist, sich nun aber gebessert hat, meint Sportdirektor Michael Zock.
Ja, natürlich hatten wir im November eine schwierige Phase. Ergebnisse kamen nicht, teilweise auch nicht so gut gespielt. Ich glaube, dass wir alle zusammen eine sehr gute Reaktion gezeigt haben und seitdem auf einem richtig guten Weg sind. Schade, dass wir uns nicht am Dienstag belohnt haben, aber insgesamt sehe ich sehr positiv dann auch in die Rückrunde schon rein.
Vorher geht es aber morgen Abend erst noch auswärts gegen Hoffenheim und zwar ohne Marco Reus, der mit einem Faserriss verletzt ausfällt. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch eine gute Nacht.